Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
So, und damit einen wunderschönen guten Abend allerseits. Schön, dass ich wieder da bin. Schön, dass ihr wieder da seid nach, ja, ich weiß es gar nicht mehr, jetzt doch ein paar Wochen wieder nach der, Zwangspause aus Grund von Respekt. Mussten wir ja ein bisschen gucken, wie wir es machen, aber wir sind jetzt wieder am Start. Das freut mich total, dass ihr jetzt wieder hier seid. Ich hoffe, es heilt nicht zu sehr, denn wie ihr vielleicht im Hintergrund sehen könnt, streame ich das erste Mal aus der neuen Wohnung, genauer genommen aus dem Arbeits-Wohnzimmer. Da muss natürlich noch einiges passieren, aber wie gesagt, ich hoffe, ich halle nicht zu sehr. Und ich muss natürlich auch noch mit ein bisschen mit der Lautstärke gucken, neue Nachbarn und so. Man muss sich da so ein bisschen eingrooven, wie sehr man hier rumbrüllen darf. In der letzten Wohnung war das kein Problem. Hier muss ich mal schauen, wie die Lärmempfindlichkeit im Hause ist. Der heutige Stream steht ganz im Zeichen des, ich sag mal, es ist die Ersatzdroge zum Podcast. Zeitlich gesehen haben wir es am Montag einfach nicht hinbekommen aufzunehmen. Da haben wir lange drüber geredet, weil natürlich das Letzte ist, was wir wollen, ist eine Folge ausfallen zu lassen. Aber ja, ging nicht anders, weil wir, bei Lukas liegt alles krank, er allmählich auch. Das heißt, er wäre ausgefallen. Wir hätten, zu zweit höchstens aufnehmen können, denn auch ansonsten geht irgendwie die Seuche gerade durch die Podcast-Crew durch. Und ich hatte aufgrund des Umzugs die letzten beiden Spiele, ja, natürlich teilweise nur mit einem Auge gesehen und hatte nicht die Zeit, mich so vorzubereiten, wie ich das für mich in Anspruch nehme. Und dementsprechend dachten wir uns, na gut, bevor wir da irgendwas abliefern, wo wir nicht hinterstehen oder so, um es mal ein bisschen drastisch auszudrücken, machen wir es so, dass wir heute einfach mit euch live die Sachen besprechen, die euch in Bezug auf Hertha ja, beschäftigen, die euch interessieren. Und damit können wir von mir aus auch direkt Start. Phil schreibt erstmal, bis vor wenigen Minuten habe ich Marc schon im Rasenfunk gehört. Sehr empfehlenswert, das Tribünengespräch über Karl Bernstein. Es freut mich sehr, Phil. Ja, das Feedback bislang zu der Folge ist wirklich sehr herzerwärmend, macht mich richtig glücklich. Ich habe schon während der Folge gemerkt, auch wenn man da immer so ein bisschen im Modus ist, da habe ich schon gemerkt, dass das ein richtig gutes Ding sein könnte und hat mich sehr erfüllt, die Folge, die Aufnahme. Und dementsprechend, ja, freut mich auch das bisherige Feedback. Wir haben so ziemlich genau das Doppelte der Folge erreicht, was wir uns erwünscht hatten. Max hat mit seiner Vorbereitung einen perfekten Rahmen gegossen. Harald Lange, Fanforscher, das erste Mal überhaupt jetzt erlebt, kannte ihn vorher gar nicht. Mega Input, jede Antwort wie eine eigene Vorlesung, überragend. Und ich hoffe, ich konnte dann auch immer meinen Teil mit den Insights und auch ein paar größeren Gedanken zum Fußball beitragen. Und ja, bin soweit sehr, sehr glücklich und die Kommentare zeigen ja, dass es bei euch auch so ankommt. Aber nehmt euch Zeit, falls ihr es noch nicht gehört habt, 5 Stunden, ihr habt ein bisschen was zu hören. Auch das quasi ein kleiner Ersatz zur ausgefallenen Hertha-Base-Folge. Lustenberger fragt, wie denkst du über Pahls Aussagen über Bradley Ibrahim? Meinst du die direkt nach seiner Verpflichtung, dass er eigentlich zu gut sei und man noch den Haken suchen würde oder gibt es neue Aussagen? Fat but ugly. Herausragender Name. Yo, Marc, mal ganz off-topic, lass dich nicht von den komischen Dynamo-Geschlechtsfanatikern Westennest-Bubbles unterkriegen. Auch Amboss schreibt, nicht härter, mich erschüttert, dass du deinen Beitrag auf Twitter-X zu Dynamo quasi privat stellen musstest. Unglaublich. Ja, danke erstmal euch beiden. Wirklich, das, sowas tut total gut zu lesen, dass man auch weiß, auch wenn man das grundsätzlich weiß, dass man damit nicht alleine ist. Ja, finde ich auch wirklich erschütternd, dass man im Jahr 2024 immer noch über sowas diskutieren muss. Und das tue ich auch nicht mehr, weil ich da keine Lust, keine Kraft mehr habe. Und wenn, was ich da aber für einen Schwurbel-Wespennest gestochen habe mit meiner Aussage, ist schon krass wild. Aber ich weiß mittlerweile sehr gut, damit umzugehen. Ist nicht mein erster, ja, nennt man es Shitstorm? Shitstorm klingt eigentlich immer so, als ob das ein Shitstorm von der richtigen Seite käme. Es ist ja von der falschen, aber es ist trotzdem irgendwie ein Shitstorm und dementsprechend weiß ich aber damit seit Jahren dann doch ganz gut umzugehen. Ah ja, guck, Olli, dann genau. Okay, dann geht's um die eigentlich zu gut und Haken Sache. Ja, habe ich auch nicht ganz verstanden, warum er dann, es ging, also für mich stand irgendwie fest, dass er Bradley Ibrahim trotz dieser Aussage nicht von Anfang an bringen wird gegen den HSV. Das habe ich schon erwartet aus Schutz und weil, ihr müsst euch vorstellen, es ist eben nicht Football Manager, ne? Es ist eben nicht, ich stelle mal kurz den anderen Spieler auf, du hast in diesem halben Jahr ist wieder eine Teamhierarchie gewachsen, Spieler sehen einen gewissen Platz für sich und wenn du dann plötzlich aus dem Nichts den Neuen vorziehst, das ist für die Stimmung, kann das echt Gift sein und da muss jeder erstmal seinen Platz finden, aber trotzdem hat es mich überrascht, Bradley Ibrahim dann nicht zumindest mal zu bringen, wenn sonst das Zentrum so schwach ist, wenn man das sogar innerhalb des Spiels irgendwann mit der Hereinnahme von Prevliak beispielsweise sogar schwächt, obwohl das die starke Zone des HSV ist, dann nicht genau diesen Typen defensiven Achter zu bringen, das habe ich auch nicht verstanden. Also und ansonsten, ob er so gut ist, wie Paul sagt, das dürfen wir dann sicherlich in den nächsten Wochen und Monaten abwarten, aber der hat die gute Arsenal-Schule genossen, war da teilweise sogar, glaube ich, Kapitän. Einen schlechten hat man da sicherlich nicht gefunden, aber da wird es auch viel um Eingewöhnung gehen. Er ist erst einmal von zu Hause weg, neue Sprache und so weiter. Mal gucken. Aber ja, ich würde auch behaupten, dass man den eigentlich bald mal sehen müsste. Ricardo Rese fragt, glaubst du, dass der Kader gegen Lautern wirklich so hart vom Norovirus getroffen wurde oder war das eine Schutzbehauptung? Also erstmal glaube ich, dass, also grundsätzlich ist Paul Dardai da niemand, der lügt. Also es wäre schon einfach eine krasse Lüge, wenn man plötzlich erfindet, dass der Kader von Norovirus so getroffen wurde. Ich war natürlich nicht in der Kabine währenddessen, aber soweit wie ich weiß, ist das tatsächlich ein großes Problem gewesen in den Wochen und korrigiert natürlich eventuell auch ein bisschen die Wahrnehmung dieser Spiele oder beeinflusst sie. Aber ja, das war auf jeden Fall ein Thema. Adi Tion fragt, hi Marc, Paul hat wohl heute gesagt, dass wir eine Umschaltmannschaft sind, aber ist das nicht in der Zweitliga die falsche Spielphilosophie? Es kommt immer darauf an, jede Mannschaft schaltet um. Das ist erstmal ein sehr breiter Begriff. Grundsätzlich bist du natürlich mit einem Fabian Rehse beispielsweise eine Umschaltmannschaft. Gleichzeitig hast du so viele gute Spieler in den eigenen Reihen, dass du über ruhigen Ballbesitz auch Ideen entwickeln musst. Kann keine Schutzbehauptung sein, zu sagen, wir sind eine Umschaltmannschaft. Und damit hat sich das mit ruhigem Ballbesitz. Ja, würde ich, also weiß ich nicht. Also ich finde nicht, dass du mit Spielern wie jetzt auch einem Palko Dardai, mit einem Bilal Hussein, mit einem Ibrahim Masa, die ja zukünftig auch eine größere Rolle spielen müssten, mit einem Mira Karbovnik bist du per se jetzt nicht unbedingt eine Umschaltmannschaft. Du bist eine Mannschaft, die auch umschalten kann. Du hast offensichtlich die Spielertypen dafür, allen voran eben Fabi Rehse. Aber ich finde, dass Hertha eigentlich best of both worlds sein müsste und auch im ruhigen Ballbesitz aus der eigenen Defensive heraus ein Spiel kontrollieren muss. Was denkst du über unser kommendes Spiel in Fürth und denkst du, dass Rehse wieder von Beginn an spielt? Das kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass Rehse von Beginn an spielt, ohne dass das eine konkrete Erwartungshaltung ist, weil jeder Tag bei ihm, glaube ich, gerade abgewartet werden muss, wie die Werte sich auch entwickeln. Da kann es nämlich auch nochmal ein Tief geben nach so einer langen Phase, das darf man nicht unterschätzen. Aber wenn er jetzt die gesamten Tage sauber durchtrainiert, dann bin ich mir recht sicher, dass man ihn wieder von Anfang an sehen könnte, ja. Das wird dann trotzdem keine 90-Minuten-Partie von ihm werden, aber wenn es vielleicht 60 sind, dann ist ja schon viel gewonnen, ja. Zum Spiel gegen Fürth, naja, man musste einfach sagen, Fürth ist eine richtig gute Mannschaft. Die haben sich unter Zorniger sehr sauber entwickelt, ne, die spielen einen klaren Fußball, die sind sowohl im ruhigen Ballbesitz haben sie Ideen als auch im Umschaltspiel. Die haben sehr viel Tempo, auch auf den Außen, aber auch mit Lemperle. Herr Gotha kann immer was Überraschendes machen, Ausnahmespieler für die zweite Liga. Also selbstverständlich. Und wie viele Punkte hat Fürth mehr als Hertha? Sie haben 35, Hertha hat 26. Die haben 9 Punkte mehr gesammelt. Das ist auch ein klares Zeichen. Und dementsprechend, ja, muss man, also Hertha ist da nicht mehr Favorit, das muss man einfach so klar sagen, mit der aktuellen Form, mit der Tabellensituation und was man bisher gesehen hat, da kann man auch dieses 5:0 im Hinspiel auch nicht als Rahmen oder als Referenz heranziehen. Dieses Spiel war ein absolutes Freakspiel, was auch nicht 5:0 hätte ausgehen sollen, das war eher ein 3:1 und dabei sind bei Hertha halt in dem Spiel hat komplettes Momentum ist total das Momentum geklickt. Bei Hertha war dann gefühlt jeder Ball drin und Fürth hatte auch unglückliche Situationen und war auch eine Mannschaft, die sich erst finden musste. Also dementsprechend, ja, da muss Hertha alles reinwerfen, um überhaupt einen Punkt zu bekommen. Und dann hängt es auch noch von Fürth ab, wie die an dem Tag aufgestellt sind und man spielt auch auswärts, ist bislang Herthas auch nicht Herthas Stärke. Also ja, Stand jetzt stimmt mich nicht so viel positiv, auch aufgrund der Form der letzten Tage und Wochen. Amboss schreibt, wir waren doch am Anfang, als das Team anfing zu funktionieren, eine ziemlich stark pressende Mannschaft. Ich sehe das mittlerweile kaum noch. Liegt das am fehlenden Selbstvertrauen eventuell? Stimmt, ich finde auch das Pressing, also total richtige Beobachtung. Hertha war, finde ich, vielleicht die sogar pressingstärkste Mannschaft der Liga zwischenzeitlich. Das hat man ein bisschen verloren. Ich glaube, dass das Pal die Mannschaft, nachdem auch Rehse ausgefallen ist, ihr das nicht mehr so zugetraut hat, auch in der Rückwärtsbewegung so schnell zu sein und dann das Ganze in mehr in ein Mittelfeldpressing umgewandelt hat. Ich finde, das liegt der Mannschaft aber gar nicht, weil sie da in Passivität gerät, weil du im Zentrum nicht schnell genug bist, also auf der 6 und dir da Löcher reißt und ich glaube, den Gegner früh zu stören. Ich finde, das Paradebeispiel war die erste Halbzeit gegen Hannover. Da hat man Hannover so verunsichert. Ich finde, das war so ein starkes Spiel gegen den Ball. So, und ich glaube, dass die schwächelnde Form, als auch der Ausfall von Rehse, als auch dann generell ein paar Ausfälle, Pal Dardai dahingehend verunsichert haben, dass er wahrscheinlich geglaubt hat, okay, wenn wir nicht mit der A11 auflaufen und die nicht die Abläufe kennen, reißen wir uns mit dem Pressing mehr Lücken, als wir welche bei dem Gegner aufmachen. Schwierig. Welcher Spieler, fragt Luise, aus unserem Mittelfeld könnte nach deiner Meinung am meisten oder am ehesten spielerische und kreative Impulse geben? Jetzt ist die Frage, wie man Mittelfeld fasst. Also reden wir jetzt vom Zentrum, reden wir von der 6, reden wir von der 10, reden wir in einem 4-3-3 von der 8, das ist ganz schwer, also ne, das sind ganz viele Variablen, stecken da natürlich drin. Grundsätzlich finde ich schon, dass Hertha im Zentrum kreative Spieler hat. Also ich bin nach wie vor der Meinung, ohne jetzt, also der Spieler Bilal Hussein im Vakuum betrachtet, müsste genau dieser Spieler sein, der diese Impulse setzt. Ich weiß nicht, wie er trainiert, ich weiß nicht, wie er sich in der Mannschaft einfügt, das muss ich klar so sagen, ne? Also das gilt natürlich immer, aber grundsätzlich ist er natürlich jemand, der diese Impulse setzen kann. Ich finde, der, also ansonsten auch Ayman Barkok hat, finde ich, ja, wir natürlich war der gegen den Ball, gegen den HSV völlig überfordert, das war aber auch abzusehen, dass der auf einer Doppel-6 ohne Zehner vor sich, das ist dieser Spielertyp nicht. Barkok ist schon ein klarer Zehner und da mit seinen Pässen, mit seinen Fähigkeiten am Ball, mit seinem Dribbling könnte auch er so jemand sein. Und man muss natürlich hoffen, dass jetzt Rückkehrer Jeremy Duziak wieder reinfindet, denn ich finde, er ist der Unsung Hero eigentlich des ersten Saisondrittels gewesen, ob als Linksverteidiger oder als Mittelfeldspieler. Wahnsinnig spielintelligenter Spieler, der immer versteht, was ein Spiel braucht, der auch sich mal auf den Flügel fallen lässt, der ist überall und der versteht, das Dreiecke zu setzen, sich aus Pressing-Situationen zu befreien, Flügel zu überladen und grundsätzlich würde ich schon sagen, dass Jeremy Duziak eigentlich so für mich dahingehend vielleicht der Spieler ist. So, und wenn wir darüber reden, wie sollte aufgestellt werden und in welchem System, ich glaube nach wie vor daran, dass Hertha in einem 4-3-3 am besten wäre. Ich finde, du hast dafür genau die Spielertypen. Da könntest du mit einer Doppel-8 und einem Sechser, glaube ich, auch sehr viel Kreativität auf den Platz bekommen und hättest sogar noch viele Spieler in der Hinterhand, weil jetzt auch mit Bradley Ibrahim und so weiter und auch Ibrahim Maser und Co., du hast fast schon Luxusprobleme auf manchen Positionen. Und ich glaube, in einem 4-3-3 käme sowohl das Personal als auch die individuellen Stärken am meisten zum Tragen. Lustenberger94 fragt, denkst du, Leistner sollte eine Pause bekommen? Ich fand ihn in den letzten Spielen oft ziemlich schwach. Meiner Meinung nach war er oft einer der schwächsten Spieler auf dem Platz. Also grundsätzlich gehe ich mit, dass seine Form nicht mehr die ist der Hinrunde. Die Beobachtung würde ich mitgehen. Ob er einer der schwächsten war, schwierig zu sagen. Ich fand schon, dass Marc Oliver Kempf immer noch einer der Unsicherheitspole in dieser Mannschaft ist und ich glaube, dass sich davon Toni Leistner hat beeinflussen lassen. Zusätzlich hat er sich davon, also Toni Leistner muss einen kleinen, also ihr müsst euch vorstellen, Toni Leistner aufgrund seines Tempodefizites muss einen kleinen Raum decken müssen. Und dann ist er da richtig gut, richtig gut. Wenn der Raum größer wird, ist er nicht der wendige Spieler, der schnelle Spieler, der da hinkommt. So, das Problem ist, wenn Hertha in diesem 4-4-2 spielt oder in einem 4-2-3-1 mit diesen zwei Sechser. Und diese zwei Sechser heißen Buchalakis und Marton Dardai und die sind selber langsam. Denn entstehen immer wieder Situationen, in denen Spieler mit Tempo auf Toni Leistner zulaufen können. So. Und in den Situationen ist er nicht gut, weil ihm die Schnelligkeit fehlt. Das ist so. Das heißt, du kannst oftmals Spieler nicht individuell im Vakuum betrachten, sondern man muss gucken, was passiert um sie herum und was beeinflusst sie vielleicht auch negativ. Und ich finde, dass die Rückwärtsbewegung dieser Doppel-6 extrem schlecht ist, weil ihr das Tempo fehlt und dass du dann isolierte Duelle zwischen dem Innenverteidiger und dem Stürmer hast, Innenverteidiger in dem Fall Toni Leistner, und dann sieht es nicht gut aus. Also das muss man schon mit einberechnen. Marflow schreibt, kann mir nicht vorstellen, dass wir beim PAL jemals ein anderes Offensivspiel sehen werden. Ein paar Ausnahmen wie damals gegen Borussia Mönchengladbach beweisen mir nicht nachhaltig genug das Gegenteil. Kann ich komplett verstehen, die Skepsis. Und das hatten wir auch alle vor der Saison. Ich finde, dass es gab, das hatte ich auch irgendwann mal letztens in einem Artikel geschrieben beim RBB, was heißt letztens, auch schon wieder ein paar Wochen, Monate her. Es gab eine kurze Phase. Das war diese Phase gegen Jena, Fürth gegen Braunschweig, da hat man in diesem 4-3-3 gespielt und da hat man klare Elemente gesehen, ganz klare Elemente. Und wie es zum Beispiel, wie man den Flügel überlädt, wie man auf zweite Bälle geht, wie man das Zentrum besetzt bei Flanken, das war einstudiert, das war gut und dahin ist man aber nie zurückgekehrt. Wenn man da wieder hinkommt, dann würde ich von einem System und dann würde ich von Routine sprechen. Wenn nicht, dann war es tatsächlich nur Buschfeuer. So. Also, ich lese euch mal ganz kurz was vor. Paul Dardai sagte nämlich jetzt er wurde angesprochen nach der Niederlage gegen den HSV, ob die Saison für Hertha jetzt gelaufen sei. Und er sagte, wir müssen die jungen Spieler spielen lassen und so fördern, dass wir eine Achse haben. Wir reden über eine Mannschaft mit Zukunft. Diese Jungs zusammenzuhalten ist wichtig. Sie haben etwas. Sie haben auch fußballerische Qualität. Dadurch ist die Saison für uns nicht gelaufen. Jeder Tag ist Arbeit für die Zukunft. So, und an dieser Aussage muss sich Paul Dardai jetzt messen lassen. Denn das bedeutet für mich, dass man schon mal sagt, warum sollte ein Kempf spielen, wenn wir ein Gechter haben? Warum sollte ein Buchalakis spielen, wenn wir ein Clemens haben? Und so weiter. Denn das ist eine klare Richtung. Und mit der könnten sich doch die Hertha-Fans Thema Berliner Weg komplett identifizieren. Ich verstehe bloß nicht, warum man das bislang nicht getan hat. Denn offensichtlich hat man damit gerechnet, im Aufstiegsrennen noch eine Rolle zu spielen. Sonst hätte man ja so nicht aufgestellt und so personell entschieden. Das geht auch gegen die Aussage, ja, die bösen Medien haben ja den Aufstieg herbeigeschrieben. Das stimmt schlichtweg nicht. Wenn man sich so entscheidet und plötzlich jetzt so redet, das sind zwei unterschiedliche Strategien. Und das bedeutet schon, dass Hertha auf den Aufstieg geschielt hat. Das ist ja auch total legitim, aber daran muss man sie dann messen lassen. Und zum anderen heißt es jetzt, okay, junge Spieler. Und damit muss eine Spielidee einhergehen. Und wenn man die in der Rückrunde nicht sehen sollte, dann müssen wir im Sommer nochmal reden. Dann muss das klar analysiert werden und dann muss Hertha gegebenenfalls auch reagieren. So. Selector schreibt, hey Marc, höre gerade den Rasenfunk-Podcast mit dir über Kai. Ey, wenn du so weitermachst, bauen wir dir bald eine Statue. Oh Gott. Nee, Statue an einem anderen verdient. Deutlich mehr. Luise schreibt, was mich gegen den HSV richtig genervt hat, Flanken und Ecken sind eine Katastrophe. Wenn du spielerisch keine großen Mittel hast, ist es eine Sache, aber solche Mittel zu verschenken, gehe ich komplett mit. Was aktuell bei Standardsituationen verschenkt wird und warum die immer noch Jonjo Kenny tritt. Jonjo Kennys Entwicklung in dieser Saison in allen Ehren, da braucht man nicht drüber diskutieren. Aber warum er Ecken treten darf, obwohl jede Ecke schlecht ist, jede, da komme ich, das geht nicht in meinen Kopf. Das geht tatsächlich nicht in meinen Kopf und das stimmt, Luise, es sind diese Basics, die natürlich auch dann besonders zum Tragen kommen, wenn es schon keine zusammenhängende Spielidee nach vorne gibt. Lustenberger fragt, denkst du, das Dortmunder Modell mit zwei neuen Co-Trainern wäre eine Option bei uns? Weiß ich, also natürlich kennen wir das Zusammenspiel nicht. Ich weiß nur, dass Paul Dardai natürlich mit einem Rainer Wittmeier als Co-Trainer seine auch taktisch beste Phase hatte. Aber ja, ich kann mir vorstellen, dass das neuer taktischer Input eine große Rolle spielen könnte. Ja, würde ich auch mitgehen. Haben wir einen guten Eckenschützen? Gefühlt war doch der Letzte, der Ecken treten konnte, bei uns Lazaro. Ja, ein bisschen. Ich finde, dass Martin Dardai eine kurze Phase hatte, wo er das ganz gut gemacht hat. Aber ja, tatsächlich, seitdem Plattenhardt das auch einfach nicht mehr konstant hinbekommen hat, wird's dünn. Dann wird's tatsächlich dünn. Blue White schreibt, wünsche mir als Trainerteam Oliver Reiß und Thomas Broich. Klar muss über Oliver Reiß gesprochen werden, ohne jetzt direkt an Paul Dardais Sitz zu sägen. Aber ja, auch bei Oliver Reiß, ne, natürlich lässt der mutigen Offensivfußball bei der U19 spielen. Natürlich kann der offensichtlich mit Talenten umgehen, aber hat Oliver Reiß überhaupt Bock? So, und ist der Mann jemand für die ganz große Bühne? Denn etwas, was man nicht unterschätzen sollte bei einem Trainer, besonders bei einem großen Traditionsverein wie Hertha BSC, ist, die öffentliche Kommunikation. So, ne? Und die öffentliche Kommunikation kann Stimmung lenken, kann Form tragen, kann Druck nehmen. Und da muss man einfach sehen, ob er auch das mitbringt. Das kann man auch lernen, klar. Aber wir wissen, wie dieses Geschäft ist. Es verzeiht nicht. Und dahingehend muss man einen neuen Trainer auch bewerten. Und Thomas Broich, ich glaube, der hat in der Jugend, in der Konzeptionsarbeit des Jugendbereiches genug zu tun. Amboss schreibt. Eine generelle Frage hatte ich, glaube ich, auch schon auf Twitter mal gestellt. Die Stürmer heutzutage, die können ja auch passen, dribbeln und flanken. Was ist da los? Ich bin immer so irritiert, wenn der schlaksige Harris da loslegt zu dribbeln oder Flo schön reinpasst. Naja, jede Position ist doch fußballerisch, also ist eine richtige Beobachtung, aber jede Position hat ja sich fußballerisch in den letzten Jahren entwickelt, weil du von jeder, bestes Beispiel ist der Torwart. Überlegt mal, wie Torhüter mittlerweile ins Spiel eingebunden sind. Überlegt mal, dass Außenverteidiger mittlerweile verkappte Spielmacher sind, dass wir wieder über Liberos reden, also Innenverteidiger, die bis nach vorne laufen und dort Dinge beeinflussen. Also zu einem guten Fußball gehört, dass jeder einigermaßen mit dem Ball umgehen kann. Das sieht bei Haris Tabakovic nicht immer filigran aus, aber grundsätzlich muss das heutzutage fast schon die Grundanforderung sein, denn sonst ist kein flüssiges Spiel möglich. Lustenberger schreibt, ich finde Dardai manchmal ein wenig stur. Denkst du, er wäre bereit, auf seine Art Fußball zu verzichten? Nach 3 Amtszeiten wissen wir ja genau, was Dardai im Grunde will. Klammer Mittelfeldpressing. Das Ding ist bei Pal Dardai, glaube ich, dass Pal Dardai sich natürlich auch wünschen würde, den schönsten Fußball der Welt zu spielen. Ich glaube, den Anspruch hat jeder Trainer. So, sonst machst du das nicht. Du, als Trainer bist du, glaube ich, auch immer ein Stück weit Idealist, musst natürlich aber auch Pragmatiker sein. Und ich glaube, dass der Pragmatiker in Pal Dardai einfach sehr groß ist. Und das Pal Dardai, also du kannst ja das Spiel Fußball auf 2 Art und Weisen sehen. Entweder du entwickelst eine Taktik, in der du die Spieler presst, oder du presst eine Taktik, du baust eine Taktik allein aus den individuellen Stärken deiner Spieler. So, das kann beides zum Erfolg führen. Ich würde behaupten, dass das erste nachhaltiger ist. Und Pal Dardai steht aber, glaube ich, viel mehr für das zweite. Das heißt, Pal Dardai ist extrem wichtig, was für Spieler er hat. Und wenn er den einen Spieler nicht hat, dann wird er dieses System nicht spielen. Sandro Schwarz zum Beispiel ist Trainer der ersten Kategorie. Wenn wir darüber nachdenken, mutiger Offensivfußball, Pressing und so weiter, das hat er mit Spielern spielen lassen wie Lucas Toussaint. So. Der dafür eigentlich normalerweise, Lucas Toussaint war teilweise in der Saison unter Sandro Schwarz rechts außen, weil er da so oft als Achter hingekippt ist. Obwohl man das von Lucas Toussaint vorher gefühlt noch nie gesehen hat. Aber er hat das da mit diesem Spieler versucht. Dasselbe mit Jonjo Kenny, der sehr offensiv gespielt hat, obwohl Jonjo Kenny, wenn, dann ist er ein ausgewogener Spielertyp. So. Und Pal Dardai macht das eben sehr vom Personal abhängig und wenn er das weltbeste Personal hätte, würde er auch den weltbesten Fußball spielen. Er traut sich nur irgendwie nicht und da ist er dann dickköpfig und da ist er dann stur, auch wenn ein paar Prozentpunkte fehlen bei den Spielern, in dieses schöne Spiel zu kommen. Sondern dann sagt er, nee, dann haben wir Spieler XY nicht, uns fehlt Typ XY, dann können wir diesen Fußball nicht spielen. Und das finde ich zu kurz gedacht, weil daraus sich nichts entwickelt und weil man so tatsächlich nur von Spiel zu Spiel guckt. Und dann eben Spielideen von einzelnen Spielern wie Fabian Reese abhängig sind. Wie lange geht der Vertrag von Pal? Ich glaube, das ist wieder diese Geschichte mit, man guckt von Jahr zu Jahr. So habe ich das bislang verstanden. Eiser schreibt, warum wird eigentlich Axel Kruse noch als Fahnenträger auf der Website geführt? Kann ich nicht so viel zu sagen. Ich kann nur sagen, dass er es nicht mehr ist. Und das jetzt schon seit ein paar Monaten. So, das kann ich sagen. Der Audi schreibt, ich fand das polyvalente Spiel zum Beispiel gegen Schalke in der Hinrunde schon richtig cool. Das sah mit Ball richtig gut aus. Schade, dass wir so schnell davon abgekommen sind. Ja und nein. Also ich finde auch, dass Pal Dardai, glaube ich, das hat er ja schon mal erklärt, er möchte eigentlich den Fußball spielen lassen, den er in der Jugend hat spielen lassen oder der in der Jugend gespielt wurde, auch von diesem berühmten Golden 99er Jahrgang unter Michael Hartmann, wo Spieler viele Positionen gespielt haben. Das muss sich entwickeln, aber dafür muss man auch den Mut haben, diesen Fußball spielen zu lassen. Wie gesagt, wenn 1-2 Spieler mal fehlen und dann einfach darauf zu warten, dass diese Spieler zurückkommen. Also es werden immer Spieler fehlen und ich verstehe nicht, warum man dann trotzdem jedes Spiel pragmatisch immer nur aufs Ergebnis gefühlt geht, weil es werden immer Spieler fehlen und so kommst du ja nie auf den grünen Zweig taktisch und in der Entwicklung. Blue White schreibt, habe gestern zum ersten Mal Maxi Mittelstädt bei Stuttgart gesehen nach langer Zeit. Habe langsam das Gefühl, dass unser Verein keinen Spieler mehr machen kann. Er hat nie so gut gespielt bei uns. Was macht Stuttgart anders? Stuttgart vertraut ihm über lange Zeit. Er spielt jetzt sehr viele Spiele am Stück. Stuttgart hat jetzt natürlich selbst eine fantastische Form, die einzelne Spieler auch einfach, also Stuttgart ist jetzt so gut wie Hertha ist in Maxi Mittelstädts Zeit nie war. Sowohl in der Tabellensituation als auch was den Fußball angeht, die Attraktivität des Fußballs. Und das hebt jeden Einzelnen auf eine andere Stufe. Und man muss eben sagen, dass Mittelstädt manchmal hilft ja auch ein Tapetenwechsel, um reifer zu werden, um neu anzukommen, um als unbeschriebenes Blatt irgendwie für sich einen neuen Weg zu finden. Und das sind alles Faktoren, die da sicherlich mit reinspielen. Der Name ist natürlich schwer. Pinoy 96. Sind die personellen Rochaden nicht auch ein Faktor für die fehlende offensive Ideen? In der Abwehr steht die Startelf ja ziemlich fest. Beginnt auf der 6, gibt es aber verletzungsunabhängig zu viele Änderungen. Meinung nach sollte man da gewisse Spieler nicht einspielen lassen. Ja, gehe ich mit. Man kennt da natürlich nicht alle Informationen, aber ich gehe da grundsätzlich mit. Ich verstehe nicht, warum dann plötzlich gegen Nürnberg, war es Nürnberg? Nee. Wann war denn das? Gegen Wiesbaden? Nee. Wo hat denn Seevolk als rechter Mittelfeldspieler gespielt? Stehe gerade auf dem Schlauch. Dass man sich da dann doch wieder gegen die Jugend entscheidet und sich für einen Spieler entscheidet, der das offensichtlich nur einmal gegen Schalke gut gemacht hat. Doch, war Wiesbaden, okay. Um sich dann wieder von der Idee zu trennen. Und das ist ja etwas, was ich grundsätzlich kritisiere bislang oder einfach nur beobachte. Ist für mich nämlich ein Fakt, das muss man gar nicht mit Meinung aufladen, ist, Paul Dardai und dieser Kader finden noch nicht zusammen. Paul Dardai hat noch kein Gespür für diesen Kader. Grundsätzlich falsche Formation, Ideen, die nicht aufgehen, zu späte Wechsel sprechen immer dafür, dass er kein Gefühl für diesen Kader hat und weiß, wann er was zu tun hat. Und oft sind ihm dann die Trainer der anderen Mannschaften eins voraus und sind ein Stück cleverer und hebeln das dann aus, die Ideen. Und oft muss man sich zur Halbzeit überlegen, nee, Idee hat nicht geklappt, dass ein, zweimal hat es auch funktioniert, beispielsweise Seevolk gegen Schalke, weil Schalke zwei flankenstarke rechte Flügelspieler hatte, hatte man Seevolk auf die Position im rechten Mittelfeld gestellt, um noch einen Defensiven zu haben, der Ovejan zum Beispiel stört. Das hat super geklappt. Oder auch die Herangehensweise gegen Mainz. Das sind so Ausreißer, aber grundsätzlich finde ich, dass Trainer und Mannschaft nicht zusammengefunden haben. Die Mannschaft ist geschlossen. Die bricht ja nicht auseinander. Das ist immer noch, also der Teamzusammenhalt ist nicht zu vergleichen mit den letzten Jahren. Und trotzdem, wenn wir über die letzten Prozente reden, die über Sieg oder Niederlage entscheiden, dahingehend finde ich nicht, dass Trainer und Mannschaften ein geschlossenes Bild abgeben. Lustenberger94 schreibt, wie ist deine Meinung zu Pop? Er war bei uns nicht mehr im Profitraining. Bei Fürth hat er es bereits für zwei Kurzeinsätzen gereicht, gerade in Bezug auf unsere Außen, abgesehen von Rehse. Ich finde, ja, immer schwierig zu sehen. Denn, ja, der hat bei Fürth zwei Kurzeinsätze jetzt gehabt, richtig. Aber Hertha hat auch eine ganz andere Personalsituation. Auf den offensiven Flügeln hat man theoretisch Fabian Rehse, Gustav Christensen, Martin Winkler, Palko Dardai, zuletzt auch Nader Djindawi. Man hat jetzt beispielsweise auch mit Luis Truss verlängert, der, ich glaube, auch offensiver Außenspieler ist, der dort eingesetzt werden wird. Du hast so viele Außenspieler, vor allen Dingen hast du so viele talentierte Außenspieler, Derry Sherhand, auch noch wichtig zu nennen. Der Weg war versperrt. So. Hätte Leander Popp den Kreuzbandriss nicht gehabt, wäre er eventuell vor einem Gustav Christensen anzusiedeln oder ähnliches. Das ist nicht passiert. Und jetzt war es rein numerisch einfach sehr schwierig, ihn da reinzuholen. Und anhand von zwei Kurzeinsätzen, und wir reden von 2 und 7 Minuten, glaube ich, für Fürth, kann ich, also wäre es jetzt viel zu früh zu sagen, da hat Hertha gepennt oder so. Zumal man immer sagen muss, es hängt doch auch am Spieler. Also wenn ein Spieler geht, wird ganz oft einfach der Verein kritisiert von wegen, wie konntet ihr den gehen lassen? Aber Spieler gegen ihren Willen zu halten, bringt doch auch über gar nichts. Und wenn Pop die Perspektive gegeben wurde, so kurzfristig zweite Liga zu spielen, dann, ja, ist es halt so. Amboss schreibt, Derry hat mir besser gefallen. Finde, er hat besser in die Mannschaft gepasst. Was meint ihr? Jetzt in den letzten Tagen und Wochen finde ich auch, dass er eine Entwicklung durchgemacht hat, die im Trainingslager, glaube ich, begann. Da hat er auch noch ein, zwei Mal wohl einen Einlauf bekommen von Paul Dardai. Aber jetzt muss ich auch sagen, er wirkt besser eingebunden, er wirkt aktiver, er wirkt defensiv zwingender, er spielt da mehr mit. Offensiv ist er immer noch nicht so effizient, wie er sein sollte, aber er kommt auch mehr in gewisse Situationen. Und ist ja auch erst 21 Jahre alt, also da kann noch viel kommen. Grundsätzlich gefällt er mir, aber klar, Entscheidungsfindung muss noch besser werden. Blue White schreibt, sehen wir diese Saison noch Maser? Ziemlich sicher, ziemlich sicher. Der trainiert voll mit, scheint jetzt auch ein paar gute Szenen im Training zu haben. Also ich würde sagen, man wird ihn schon langsam aufbauen, wahrscheinlich wieder erstmal ein, zwei Einsätze in der U23 geben. Aber ich glaube, man könnte den schon in den nächsten Wochen sogar im Kader sehen. Und dann wird er auch zu Minuten kommen, ohne jetzt eine gesteigerte Erwartungshaltung zu haben. Der Junge war ewig raus, wirklich ewig. Aber ich glaube, dass Pal Dardai sehr auf ihn setzen möchte. Und dementsprechend wird man ihn diese Saison in jedem Fall noch sehen. Lustenberger fragt, denkst du, Palko Dardai wird in den kommenden Spielen wieder ins Zentrum rücken? Ich fand, seine besten Spiele hat er bei uns auf der 10-8 gemacht. 10 oder 8. Denn gerade auf Außen fehlt ihm die Endgeschwindigkeit. Ja, gehe ich grundsätzlich mit. Finde auch, also er kann, ich finde, er kann ganz gute Flanken schlagen, deswegen wäre er aber auch als Achter gut. Ich finde eben, wir haben ja vorhin drüber gesprochen, er hat das beste Phase, war für mich das 4-3-3, wo er auch einer der Achter war, der immer wieder auf die Außen abgedriftet ist, um dort die Seite zu überladen, mein Gott, Deutsch, und dann auch Flanken zu schlagen im Zusammenspiel mit einem Rehse oder Dudziak und Co. Und ich glaube, dass man mit Palko Dardai auf der 8 finde ich sehr gut zu Rande käme, weil er körperlich ja auch in den letzten Jahren dazugelegt hat. Ich finde, er ist defensiv sehr gut, er hat eine extrem hohe Arbeitsrate und kann auch so eine Art Box-to-Box-Spieler sein. Und dementsprechend finde ich schon, dass er dahingehend eine klare Option sein sollte im Zentrum. Absolut. Wann ist mein nächstes Auswärtsspiel? Braunschweig. Vielleicht als Thema. Ja, Braunschweig wäre natürlich an sich rein von der Distanz her wäre Braunschweig super, aber auch da die Zeit aktuell macht es mir echt schwierig. Ja, 24.02., das können wir jetzt, glaube ich, schon wieder begraben, die Nummer, wenn ich nicht völlig schief gewickelt bin. Ja, genau, da bin ich weg, da bin ich gar nicht in Berlin zum Beispiel und auch nicht in Greifswald. Und dementsprechend wird das noch ein bisschen dauern. Ich weiß, dass meine auf jeden Fall letzte Auswärtsfahrt diese Saison, auch mein vielleicht dann auch mein erstes, ich weiß es noch nicht genau, wird auf jeden Fall der VfL Osnabrück sein am 34. Spieltag. Mein ehemaliger Mitbewohner und immer noch guter Freund wohnt dort. Und da haben wir schon gesagt, da komme ich rum. Und dann schaue ich mir mal die Bremer Brücke an, mal gucken, wie das so ist. Was wird aus dem Mysterium um Nsona? Wird er überhaupt noch ein Spiel für uns machen? Ich glaube nicht, dass Nsona für die erste Mannschaft noch ein Pflichtspiel machen wird. Nein. Ich glaube, der Zug ist abgefahren, unverschuldet, ganz klar. Das sein Schicksal ist sein Schicksal, das ist sehr bitter. Aber ich glaube nicht, dass Nsona nochmal eine Rolle für die Profimannschaft von Hertha BSC spielen wird. Aber natürlich muss man ihm wünschen, dass er allerspätestens im Sommer auch wieder einen Verein findet, der auf ihn setzt und wo er nochmal Profiluft schnuppern kann und wo er nochmal eine ordentliche Karriere hat. So, das muss man ihm ja wünschen, aber es ist kompliziert für ihn, ganz klar. Der wird dieses Jahr 22, das ist so sein ziemlich letztes Talentjahr, da muss er spielen, da muss er sich nochmal einen Namen machen. Ich glaube, dafür wird es im Sommer dann eine Lösung geben, da wird man sich wahrscheinlich trennen, ohne dass es da böses Blut gäbe oder ähnliches. Es ist einfach eine insgesamt unglückliche Geschichte gewesen, für die keiner was kann. Wie würde deine erste Elf der Hertha-Mannschaft zurzeit aussehen, fragt Lustenberger. Und Amos fragt, was meinst du, wer Rehse haben will denn der ersten, zu wem würde er passen vom System? Ich kann mir den gut in Gladbach vorstellen. Ich kann mir den tatsächlich gut in Gladbach vorstellen, die forcieren das Flügelspiel extrem unter Seoane. Große Fanbase, also die hätten auch die finanziellen Ressourcen, also Borussia Mönchengladbach kristallisiert sich da für mich irgendwie voll heraus, ich weiß nicht wieso, auch weil er dort irgendwie noch was zu beweisen hätte, weil diese Gladbacher Mannschaft im Umbruch ist, da haben alle Hunger, ja, ich kann mir das durchaus vorstellen. Werden wir in der nächsten Saison eine neue Nummer 1 im Tor sehen oder wird Tjaak sich die Position nicht nehmen lassen? Ich würde von zweiterem ausgehen. Ich glaube, dass Tjaak ernst nächste Saison wieder im Tor stehen wird. Wo wir auch bei meiner Elf sind, also wenn wir eine Top-Elf aktuell aufstellen, dann reden wir von Tjaak ernst im Tor. So, das ist klar. Dann reden wir in meiner Welt von, wo ist er? Marton Dardai als Innenverteidiger. Und daneben, wo ist er? bin ja gerade in so einem Tool, wo man das machen kann. Reden wir von Toni Leistner daneben. Bumm. Dann 4-3-3 habe ich vorhin gesagt. Da bleibe ich auch bei. Das heißt, wir haben Karbovnik und Kenny auf den Außen. Ne? Zack. Jetzt habe ich hier Kempf eingestellt. Kempf als Rechtsverteidiger? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. So, dann haben wir einen Sechser in diesem System. Das ist für mich aktuell Pascal Clemens. So, dann haben wir zwei Achter. Und da wird es auch schon tricky. Da wird es auch schon tricky. Der eine Achter ist für mich Palko Dardai. So. Und der andere ist für mich Ayman Barkok. Ich glaube, dass das funktionieren kann. Ich glaube, dass man das, dass das funktionieren kann. So, dann haben wir links Fabi Rehse, logisch. Und rechts finde ich ganz schön schwer, weil ich finde, dass Martin Winkler in den letzten Wochen nicht überzeugt hat. Ich glaube aber, auch er wird nur besser mit Vertrauen. Und er hatte ja schon mal eine gute Phase. Und dann vorne Haris Tabakovic. So, und das ist dann mein 4-3-3. Da könnten sich einzelne Personalien natürlich nochmal anders darstellen. Klar, da sind jetzt gewisse Spieler nicht dabei, die man grundsätzlich dabei haben wollen würde, wie ein Duziak, wie ein Gechter, wie vielleicht ein Niederlechner. Aber wenn wir von einer guten Mischung reden und von auch einem gesunden Konkurrenzkampf, ist ja gut, wenn man all die Spieler hat, die man auch einsetzen möchte, besser als wenn sich die Elf von alleine aufstellt, dann reden wir von diesem 4-3-3. Ich gehe es also nochmal durch. Tjaak Ernst im Tor. Viererkette besteht aus von links Karbovnik, Marton Dardai, Toni Leistner, Kenny. Dann Pascal Clemens auf der 6, Barkok, Palko Dardai auf der 8, Doppel-8. Rehse links vorne, rechts vorne Winkler, vorne Tabakovic. Ich glaube, da hat man eine gute Mischung aus Kampf, aus Spiel, aus Tempo, aus Flügel- und Zentrumspiel. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und dazu hast du dann wirklich eine ganze Reihe an interessanten Einwechseloptionen. Und ich glaube, so eine Elf dürfte sich einspielen und hätte Potenzial und auch eine gewisse langfristige Idee. So. Sieht man dich bald im RBB-Fernsehen, Hauptstadtderby oder im Sportabschnitt der Nachrichten? Nee, ist nicht geplant. Also ich bin reiner Onliner beim RBB. Die Abteilung müsst ihr euch vorstellen, in der Redaktion sitzen schon zusammen. Also man hat permanent Kontakt zu den Fernsehleuten und zu den Radioleuten. Finde ich auch sehr, sehr gut, weil das ja auch alles immer durchaus miteinander verwoben ist. Aber ich bin reiner Onliner, bin damit auch sehr glücklich. Die Sportnachrichten haben ja feste ModeratorInnen als Team, jetzt auch im neuen Format Der Tag. Ja, Hauptstadtderby, das ist ja auch klar besetzt, also damit habe ich ja auch nichts zu schaffen. Wenn es irgendwann mal andere Online-Formate geben sollte, dann vielleicht, aber grundsätzlich ist das erstmal so nicht geplant. Flipsi fragt, sag mal, ist dir das FM-Projekt FM United bekannt? Quasi ein Community-FM. Ist sowas auch mal für Hertha Base geplant? Meinetwegen machen wir ein Spendenevent draus und simulieren eine Saison in der Bundesliga oder sonst wo durch und schauen, wer in einer Saison am meisten Erfolg hat. Im Endeffekt 18 Vereine, 18 Trainer. Eine Saison vielleicht in der Super League. Ich kenne das grundsätzlich, habe das selber noch nie ausprobiert und habe dazu auch keine konkreten Pläne. Das ist eine mega Idee, wirklich. Aber rein realistisch betrachtet, guck mal, jetzt mache ich was, Freunde. Jetzt passt mal auf. Also die Leute, die gerade live im Stream sind oder das auf YouTube gucken, haben jetzt einen riesen Effekt gleich. Sekunde. Haha, schaut mal hin. Tada. Ist das nicht cool? Ich hab einen höhenverstellbaren Schreibtisch. Das ist es nämlich. Ich habe mir gegönnt. Das war mein Einzugsgeschenk an mich selber quasi. Neuer Schreibtisch und wenn dann richtig, auch bezüglich Homeoffice und so, ergibt das einfach Sinn. Und ja, hab mir einen elektronisch höhenverstellbaren Schreibtisch so rum geholt und kann jetzt auch im Stehen arbeiten und streamen. Ja, oder wie Eiser schreibt, ich bin offiziell abgehoben. Nehme ich. Beim nächsten Mal stehst du zeitgleich langsam auf. Oh Gott, das schaffe ich nicht mehr. Komm auch ins Alter. Hat doch Gegenbauer gesponsert. Ja, gut, ich darf dazu leider öffentlich nichts sagen. Also, psst. So, wo war ich überhaupt? Hatte ich noch was? Genau, bezüglich dieses FM-Turnier-Vorschlags von Flipsi. Super Idee. Natürlich hätte ich da Bock drauf, aber rein realistisch betrachtet haben wir 7 Millionen andere Dinge bei Hertha BSC erstmal auf dem Plan, die wir erledigen wollen. Und die stehen jetzt erstmal im Vordergrund. Herr Tanner fragt, warum spielt Jendawi nicht? Er ist der einzige Spieler, der bei Hertha was kann. Immer spielen die Söhne von Dardai, nur weil es seine Söhne sind. Aha, also Herr Tanner, da gehe ich ja wirklich gar nicht mit. Also zum einen, dass Jendawi der einzige wäre, der bei Hertha was kann. Dann wäre Jendawi, glaube ich, in seinem Alter woanders. Ist doch schön, dass er seine Geschichte jetzt schreibt und dass er mal die Chance bekommt, aber nee, das zum einen gehe ich überhaupt nicht mit und dass die Söhne von Dardai nur spielen, weil es seine Söhne sind, denn auch die hätten dann ja nie Nationalmannschaft gespielt oder hätten sich unter anderen Trainern durchgesetzt. Palko Dardai hat seinen Weg in Ungarn gemacht, ist sogar ungarischer A-Nationalspieler. Bence Dardai gilt als eines der größten Talente dieses Landes, der wird von Juventus Turin und Co. gejagt. Der ist U17 Europameister geworden. Marton Dardai ist U21-Nationalspieler bis zuletzt gewesen, wird jetzt A-Nationalspieler Ungarns, hat unter Sandro Schwarz auch gespielt, also ist ja auch unter Bruno Labbadia Profi geworden, nicht unter Pal Dardai. Also diese These ist einfach Quatsch, das muss man so ganz klar sagen. So, und dass die Söhne jetzt nur spielen, weil Pal Dardai der Trainer ist, dann hätten sie es nicht gepackt. Das muss man einfach so klar sagen. Und das dazu. Lustenberger fragt, apropos Bence Dardai, denkst du, er wird seinen auslaufenden Vertrag verlängern? JT de Fisch fragt dasselbe. Boah, ich kann es nicht sagen. Also ich höre bislang jetzt einfach, ich höre gar nichts zu dem Thema auch aus dem Verein. Also weder positiv noch negativ. Man wird dran sein und dementsprechend, ja, TB ist doch ja das Urrivale. Ja gut, aber trotzdem altehrwürdiger Verein in Berlin, ne? Kann man schon mal vorbeischauen. Okay, Herr Tanner 007 anscheinend ordentlich am Trollen, dann weiß ich jetzt Bescheid. Dann weiß ich jetzt Bescheid. Sehr gut. Zu Bence Dardai keine Infos. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Schwierig zu sagen. Ich kann mir das in jede Richtung vorstellen. Ich könnte verstehen, wenn er sagt, ey, wenn Top-Vereine anklopfen, dann bin ich weg. Nicht jeder wird, nur weil Hertha den Berliner Weg ausgerufen hat, wird nicht plötzlich jedes Talent bei Hertha bleiben. Ist einfach so. So, und who knows? Keine Ahnung. Ich glaube, er schaut sich auch gerade so ein bisschen an, wo es bei Hertha hingeht. Und das ist ja auch alles legitim. Man hat nur eine Karriere. Und dementsprechend wäre es natürlich für Hertha extrem bitter bei seinem Talent, wenn er jetzt im Sommer gehen würde. Das steht völlig außer Frage. Riesenkicker. Aber ja, jetzt muss er sowieso, glaube ich, gerade überhaupt erstmal gucken, dass er wieder fit wird. Denn das ist ja auch etwas, was gerade länger anhält, als man gedacht hätte. Hat er ja, glaube ich, auch nochmal einen Rückfall. Das sind natürlich auch noch, ich glaube, diese Themen sind gerade vorrangig bei ihm selbst. Wer ist eigentlich von den Jüngeren in der Lage, Rese gegebenenfalls mal zu ersetzen? Naja, man wird schon gucken, dass Scherhan, Winkler und Christensen sind ja die Kandidaten. Aber Rese individuell ersetzen wirst du eh nicht können. Sehen wir bald auch einen Julius Gottschalk bei den Profis? Weiß ich nicht, also ich glaube nicht, dass man in dieser Saison noch ihn bei den Profis sieht. Ich glaube, er wird dahingehend aufgebaut, offensichtlich ein Riesentalent, aber diese Saison kann ich mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen. Er geht ja gerade mal seine ersten Schritte bei der U23 und ist auch ein Spieler, der körperlich echt noch zulegen muss. Herr Tanner fragt, Kenny nächstes Jahr weg? Boah, kann ich mir vorstellen, ja. Also, tatsächlich.
Jetzt niest die auch noch. Ich stream hier. Ich glaube, es hackt.
Oh Gott, wie ich hier rüberkomme im Internet. Ja. So. Kenny nächstes Jahr weg, war die Frage. Ja, kann ich mir gut vorstellen, dass das passiert. Dass vielleicht doch nochmal ein anderer Verein anklopft, weil er sich dieses Jahr ja auch in Fokus spielt. Sein Vertrag läuft nur bis 2025. Hertha ist nach wie vor auf. Der Chat wünscht dir Gesundheit. Das heißt, man hat dann auch den Sommer vor seinem vorm Auslaufen seines Vertrages und Hertha ist auf Ablösesummen angewiesen. Vielleicht findet sich ja was im Sommer und dann trennt man sich aber tatsächlich ja im Guten. Ist ja auch schön. Who knows? Wenn ihr jetzt eine GbR seid, dann könnt ihr auch könnt ihr auf dem Trikot sein, oder? Ja klar, wir werden Herthas neuer Trikotsponsor hier verkündet. Da muss ein bisschen Geld fließen, dass wir irgendwann mal ein Trikot sponsern können. Wäre aber lustig, wenn wir bei irgendeinem Berliner Amateurverein irgendwann mal auf der Brust wären. Würde ich fühlen. Aber vorher müssen wir überhaupt mal irgendeinen Euro verdienen. Wann jeder Podcast live? Das, nee, das kriegen wir nicht hin. Das kriegen wir nicht hin. Aber es wird dieses Jahr zumindest dieses Jahr auf jeden Fall einen härter Live-Auftritt geben. Das steht für uns ja schon fest. Wir müssen da noch ganz viel klären und haben da aber total Bock drauf, wollen das möglichst zum Saisonende hinbekommen. Live-Auftritt, Hertha-Base Community stürmt den Laden und dann machen wir uns da eine richtig gute Zeit. Das möchte ich unbedingt. Und der nächste Stream, Freunde, findet am 22. statt. Das ist ein Donnerstag. Schreibt euch das rot in die Kalender. Da sehen wir uns. Und bis dahin hat es mir ganz, ganz großen Spaß gemacht. War schön, euch mal wieder zu lesen, zumindest. Hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Abend. Und bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.